Der Predigttext für heute ist der Psalm 139. Das ist jetzt kein Weihnachtstext oder Adventstext. Und doch, es gibt eine Geschichte zu diesem Psalm, die ich persönlich erlebt habe. Und ich habe es mal genannt, eine Lichterkette von Wahrheiten. Eine Lichterkette von Wahrheiten. Vor 3 Wochen waren wir in Wittenberge im Gottesdienst und mit einem älteren Bruder haben wir einen Afghanen besucht, der in einer Einrichtung lebt, in einem Art betreuten Wohnen. Und wir saßen da, haben da Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und ich war einfach nur müde, es war ja Nachmittag, wir hatten Mittag gegessen. Ich habe gedacht, was soll ich überhaupt hier sagen? Was soll ich ihm sagen? Es ist wie wenn man leer ist, man möchte einem Menschen etwas sagen, man hat nichts. Kennt ihr das? Man steht vor einer Situation und hat einfach nichts. Ich habe dann natürlich gebetet auch. Und dann kam mir der Psalm 139 in den Sinn. Und dann haben wir den Psalm 139 gelesen. Ich habe ihn vorlesen lassen. Abschnittsweise und habe ihm dann Dinge erklärt und gesagt zu diesem Psalm, über die ich selbst gestaunt habe. Denn ich habe das nicht vorbereitet. Mir wurden auf einmal Dinge klar, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und den Psalm kenne ich gut. Psalm 139. Und da habe ich wieder mal erlebt, und das habe ich schon oft erlebt, gerade auch in Bibelstunden mit den Iranern und Afghanen, für die ich mich nie vorbereitet habe. Ich bereite mich sonst immer auf Bibelstunden vor, aber aus zeitlichen Gründen ging das nie. Und ich war immer sehr erstaunt über das, was dann im Text wir fanden, was ich auslegen konnte. Und da habe ich das erlebt, was Jesus sagt, sorgt euch nicht, wenn ihr zur Verantwortung gezogen werdet, sondern der Heilige Geist wird euch die richtigen Worte geben. Gott leitet uns, da dürfen wir wirklich drauf vertrauen. Und ich will mal den Psalm durchgehen. Und in Abschnitten und dann drauf eingehen. Zunächst zu David selbst. David lebte mit Gott. Er liebte Gott. Und als Jugendlicher hat er viele Lieder gesungen zu Gott. Lobpreis und Anbetung haben ihn Gott näher gebracht. Und ich dachte an den Vers in Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Bonhoeffer hat, als er noch vor dem Dritten Reich die USA besucht und dort 9 Monate war. Er war in einem College, wo Theologie gelehrt wurde. Und er hat dort interessante Dinge erlebt. Zum einen eine liberale Theologie, die das Wort Gottes außer Kraft setzt. Er hat eine Gemeinde erlebt mit einem bekannten amerikanischen Prediger, der aber sehr liberal war, Grundwahrheiten der Bibel angezweifelt hat, aber sehr bekannt, beliebt und die Kirche war voll. Rockefeller gehörte auch zu dieser Kirche und hat natürlich mit dem vielen Geld ihn unterstützen können. Und eine riesige Kirche gebaut mit einem riesigen, mit vielen Stockwerken und Arbeitszweigen. Aber er hat gemerkt, das war leer. Und dann kam er zu den Schwarzen, den Negern. Ich lese gerade das Buch von Metaxa über Bonhoeffer. Da steht auch das Wort Neger. Das ist jetzt nicht diskriminierend. Du verstehst. So wurde es gesagt. Ich sage heute zu den Schwarzen. Und in den schwarzen Gottesdiensten hat er Glauben erlebt. Er hat einen Pastor erlebt, der aus der Tiefe eines Lebens zum Glauben kam. Und er hat lebendig gepredigt. Und was Bonhoeffer besonders beeindruckt hat, war das Singen der geistlichen Lieder der Schwarzen. Da ist er oft hingegangen zu den Gottesdiensten, nicht mehr zu dem anerkannten Pastor, der liberal lehrte, Und da hat er Glaubensstärkung erlebt. Und das hat er mitgebracht nach Deutschland. Und hat das auch seinen Studenten später beigebracht. Und deutlich gemacht, wie wichtig das Singen von geistlichen Liedern ist. Und da habe ich gedacht, ja, das hat eine Parallele zu David. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Wir kommen Menschen auch näher, wenn wir dankbar für sie sind. Auch Gott. Undankbarkeit und ständige Kritik zerstören Beziehungen. Undankbarkeit und ständige Kritik. Das ist ein Grundproblem unserer Zeit, unseres Herzens. Und das beschreibt ja Paulus auch in 2. Timotheus 3. Wir haben das gerade auf dem Einsatz gelesen. Ach siehst du solltest von Litauen erzählen. Nachher, gut. Wenn wir mit den Jugendlichen unterwegs sind, lesen wir jeden Tag ein Kapitel Bibel. Und wir haben 2. Timotheusbrief gelesen, unter anderem Kapitel 3. Und da steht eben, in der letzten Zeit werden schwierige Zeiten sein. Eigentlich heißt es genau übersetzt, schwierige Menschen. Paulus sagt, in der letzten Zeit werden die Menschen schwierig sein, unter anderem durch Undankbarkeit. Wir sind sehr undankbar in Deutschland zum Teil. Das ist ohne Ende, also gut. David war dankbar, Gott dankbar. Er drückt das in den Liedern aus und aus dem, möchte ich sagen, kannte er Gott. Gott begegnete ihm und er wusste etwas, wie Gott ihm begegnet. Und das ist das Erste, was er in diesem Psalm sagt, in den Versen 1 bis 6. Da sagt David, Herr, du erforscht mich, du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wie ist Gott? Wer ist Gott? Scheint ja viel im Dunkeln zu liegen. David wusste, wie Gott ist. In den Liedern hatte er Gott immer wieder gedankt und so hatte er Gott kennengelernt, weil Gott sich dem, der dankt, offenbart. Es gibt dankbare Menschen. Lieder ist eher ein dankbarer Mensch. Ich bin's nicht. Ich muss danken immer üben. Es gibt so schnell was zu meckern. Nein, ich muss es üben und ich merke auch, wenn ich dankbar bin, ist besser. Aber ich muss mich mehr zu zwingen oder lernen und das immer wieder neu mir vor Augen stellen. Kritik scheint so richtig zu sein manchmal, ne? Man denkt dann, wenn man kritisiert, ist richtig, ne? Muss das doch sagen, wenn das falsch läuft. Das muss man nicht immer sagen. Stimmt nicht. Und David sagt, Gott, du siehst mich. Ob ich aufstehe, ob ich liege, ob ich gehe oder sitze. Du kennst meine Gedanken. Du weißt, was ich sage, schon im Voraus. Gott weiß alles. Und ich sag mal so, David hat aus dem heraus eine Sicherheit und einen Halt empfunden. Gott, du kennst mich. Du bist um mich. Von allen Seiten. Du beschützt mich. Und ich möchte sagen, dieses erste Licht der Lichterkette ist eben genau das, dass Gott möchte, dass wir das erkennen. Damit es in uns Stabilität und Sicherheit gibt. Ich weiß, da ist jemand, der sieht alles in meinem Leben, der geht an meinem Leben nicht vorbei, auch wenn ich gefühlt an manchen im Leben vorbeigehe. Was scheinbar andere haben und besser haben und so weiter. Das gibt Halt. Da ist jemand, er geht nicht vorbei, sondern ist da und beteiligt sich, denkt, fühlt mit, will reden zu mir selbst. Das ist der eine Aspekt. Aber dann der nächste Abschnitt zeigt einen anderen Aspekt und wo ich gestolpert bin oft. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Warum bekommt David Fluchtgedanken? Ich habe mir Gedanken gemacht. Wenn jemand alles über uns weiß, würden wir erschrecken, oder? Wir würden doch erschrecken. Jetzt von Menschen. Es gibt einen Bereich in unserem Leben, das ist unsere Intimsphäre, da lassen wir keinen reingucken. Der gehört uns. Höchstens noch ein oder zwei Personen, der wir es erlauben, aber sonst niemand. Dass jemand wirklich alles sieht und weiß, ist auch erschreckend. Datenschutz hat ja eine Bedeutung in unserem Land. Es gibt nicht nur die guten Seiten in unserem Leben, die man die Schokoladenseiten nennt, es gibt ja auch die Schwächen, die geheimen Gedanken und Sünden, den Bereich, den wir lieber bedeckt halten. Wir möchten nicht bloßgestellt sein. Es ist auch schwierig, wenn einer alles weiß und wenn dafür das dann so ausdrückt. Ich sag mal so, diese Worte, die jetzt kommen, drücken auch so ein Stück davon aus. Wohin soll ich gehen? Einerseits ist es schön, Gott, dass du alles über mich weißt und siehst und kennst. Und auf der anderen Seite gibt es dann Momente, ach, da wird's schwierig. Ich lese mal den nächsten Abschnitt, dieses nächste Licht in der Kette. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht, Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Die Hand Gottes kann auch schwer über einem Leben sein. Über Jonas Leben war die Hand Gottes schwer. Der Auftrag, den er hatte, nach Ninive zu gehen. Nein. Ab ins Schiff, ans Meer, genau was David ausdrückt, weg, weit weg nach Tarsus. Ob man diese Stelle so auslegen muss, weiß ich nicht. Ich lege sie jetzt so aus. Ich sehe das persönlich da drin. Da ist jemand, der sieht alles, man ist nicht mehr sicher. Eine junge Frau in den USA erlebt eines Tages in ihrer Wohnung, wie aus ihrem Smartphone, sie hatte kein Telefonat, eine Stimme kam und ein Mann ihr gerade und ihr genau erzählte, wo sie war, wie sie aussieht, wie der Raum aussieht, wo sie ist. Das war ihr unheimlich. Was passiert da jetzt? Smartphone, da kam eine Stimme raus. Dann hat sie sich versteckt in einem Raum im Bad irgendwo, wo sie gedacht hat, wo kein Empfang ist. Das ging weiter. Da hat ihr alles erzählt. Warum? Es ist technisch möglich, sich in ein Smartphone reinzuhacken und zu gucken, was derjenige macht, der es benutzt. Und den auch anzusprechen. Das geht technisch. Soweit ist die Technik. Ein Freund in den USA fragt seinen Freund, der bei Google, Facebook, irgendeinem der Social Media Riesen arbeitet. Du sag mal, was wissen die eigentlich über mich? WhatsApp und wie die alle heißen. Und der Freund sagt, das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen, was die alles über dich wissen. Das ist weit mehr, als du willst. Der gläserne Mensch, davon wird ja geredet. Und wie ist das bei Gott? Auch die Hand des Herrn kann drückend sein, dass man fliehen möchte, weggehen möchte. Die Heiligkeit Gottes kann erschreckend sein. Ich dachte bei diesem Text an die Situation von Petrus in Lukas 5, Vers 8 bis 10. Die Jünger hatten die Nacht gefischt, es gab keine Fische. Dann kamen sie morgen an Land. Jesus war da und sagt, Petrus, leih mir mal dein Boot. Ich will predigen, ich will lehren, fahr ein bisschen weg. Und nachdem er gelehrt und gepredigt hatte, sagt er zu Petrus, so, jetzt geh fischen. Ja, sagt Petrus, wir haben die ganze Nacht nichts gefischt. Aber gut, wenn du sagst, in der Tiefe sollen sie das Netz auswerfen. Und dann ein Netz, das fast reißt, glaube ich, also voll mit Fischen. Und dann sagt Petrus, er fällt Jesus zu Füßen in Lukas 5, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander gemacht hatten. Ebenso auch erschrocken Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Die Heiligkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes kann so erschreckend sein, dass ein Mensch sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin sündig, ich halte es nicht aus, ich merke, mein Leben ist nicht gut, ich bin es nicht würdig. Als Jesaja Gott begegnet in Jesaja 6 und die Herrlichkeit Gottes sieht, in einer vielleicht Lobpreis- und Anbetungszeit, ich weiß es nicht, da sagt er, ich vergehe. Ich gehe kaputt, ich sterbe. Ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Und wiederum erlebt er, wie Gott ihn reinigt und ihn ruft. Wie bei Petrus. Du sollst Menschen fischen. Mit anderen Worten, du, der du nicht würdig bist, dich nicht würdig fühlst, ich will dich in meinem Team haben. Das ist der Gedanke dabei. Das ist Gott. Das ist doch ein Licht, oder? Also wenn ich vor jemandem stehe und der ist viel besser als ich, dann ist das schwierig. Dann ist das sehr schwer. Man möchte doch genauso gut sein. Und wenn man da nicht ranreicht, dann fühlt man sich so klein, der andere so groß. Und so ist es ja auch bei Gott. Aber Gott lässt uns nicht stehen im Gefühl des Kleinseins, des Unwürdig- und Unreinseins, sondern verändert uns und will uns groß machen. Das ist eigentlich der Gedanke dabei. Aber glauben wir das? Verstehen wir das? Das sehe ich in diesem Text. Oder die letzte Szene, die mir vor Augen stand. Gott begegnet Israel am Horeb in der Wüste Sinai. Gott begegnet seinem Volk und das ganze Volk sagt, rennt weg. Mose, tu rede mit Gott, wir nicht. Wir sterben. Und Gott hat sein Volk ja nicht seine Heiligkeit erleben lassen, um es zu erschrecken, damit es tot umfällt, sondern um ihnen deutlich zu machen, Sünde ist Sünde. Punkt. Und das brauchen wir heute. Wir leben ja so in der Vorstellung, die Herrlichkeit Gottes, deine Nähe, Herr, ist das Schönste. Ja, das stimmt. Gottes Nähe ist das Schönste. Aber Gott ist auch heilig, ein verzehrendes Feuer und ein reinigendes Feuer. Und das drückt sich für mich in diesen Worten so aus. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Aber David sagt auch in diesem zweiten Abschnitt, Gott, trotz meiner Unvollkommenheit, Sünde, du hältst mich. Selbst die finsteren Stunden sind bei dir hell. Auch wieder ein Licht. Und in diesem, du bist der Gott, der mich sieht, hier, da steht's ja, die Jahreslosung, das ist die Jahreslosung. Der Psalm 139 drückt das aus, sagt David jetzt im dritten Abschnitt, erkennt er noch etwas Gewaltiges, ab Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet, und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, ist ihre Summe so groß, wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. David erkennt, Nicht der Zufall gab ihm das Leben. Er ist nicht das Ergebnis eines evolutionären Prozesses, sondern Gott hat ihn gemacht. Nicht das Schicksal, die Lebensumstände. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich meine, wir sind ja schon so ein bisschen älter, 65, 70 und aufwärts. Hier drückt's, da drückt's, man kriegt manchmal nicht gut Luft. Das geht mir auch so, wenn ich die Treppe hochgehe, nicht nur dir. Dann denke ich, uff, ja, was ihr noch könnt, sagte jemand. Ja, wir merken auch die Grenzen sehr. Da macht man sich schon Gedanken, kann man noch zelten, klappt das noch alles? Also man merkt das doch sehr klar, ist man wunderbar gemacht? Je älter man wird, desto mehr wünscht man sich noch. Als junger Mensch kann man das leichter aussprechen, man ist gut gemacht. Aber das gilt doch auch für uns, oder? Es gilt auch für uns, auf jeden Fall. Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Ich weiß nicht, wie du dich siehst, ob du dich kritisch siehst, ob du dich wirklich wunderbar siehst. Das ist ja eine Wahrheit, die David nicht in Selbstüberheblichkeit ausspricht, weil er sich so toll findet. Sondern es ist eine Wahrheit, die er ausspricht, weil er Gott begegnet. Er sieht das im Licht Gottes. Im Licht Gottes können auch wir das erkennen. Denn auch David hatte schwache Momente. Und dann, also nimm das ganz persönlich für dich. Es gilt dir und mir. Und dann, David möchte Gottes Gedanken zählen. Ich habe so gedacht, ja, wir Menschen möchten Gott gerne in eine Schublade stecken. Wir machen die Schublade Gott auf und Gott muss genau das so machen, wie wir wollen. Aber er macht es nicht. Eltern machen auch nicht automatisch alles, was die Kinder wollen. Das ist nicht gut, wenn Eltern alles machen, was die Kinder wollen. Die Kinder werden verzogen, verwöhnt. Das ist nicht gut. Und David sagt, Gott, ich kann dich in keine Schublade stecken. Ich kann dich nicht erfassen. Deine Gedanken sind mir zu hoch, wie der Sand am Meer. Aber am Ende, ich bin noch immer bei dir. Du bist da. Ich habe so gedacht, Kinder müssen nur wissen, Mama und Papa sind da. Die können die Eltern auch nicht verstehen, aber sie sind da. Und das ist gut und das gibt ihnen Frieden. Das hat auch Bonhoeffer so ausgedrückt in diesem Gedicht, Wer bin ich? Wo er diese innere Zerrissenheit ausdrückt, die er erlebt, die er durchlebt als Gefangener. Bin ich das? Bin ich das? Bin ich das, was andere von mir sagen? Von uns sagen auch andere was. Oder bin ich das, was ich selbst empfinde? Zerrissen bin ich. Und dann sagt er zum Schluss, ich habe keine Antwort. Ich weiß nicht, wer ich bin. Mal das. Aber eins bin ich. Dein bin ich. Gott, dein bin ich. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und dann kommt der Abschnitt, von dem ich auch hängen geblieben bin. Mein ganzes Christsein, immer wieder bin ich da wirklich gestolpert. Ich lese die Worte vor. Ach Gott, wollest du doch die Frevler töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Denn voller Tücke reden sie von dir und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Kann man das sagen? Kann man das als Christ sagen? Wie soll ich das verstehen? Wie kann ich darüber predigen? Was kann man dazu sagen? Wir sollen doch die Feinde lieben. Kann man das gutes Gewissens weitergeben? Müsste man diese Verse nicht aus der Bibel streichen, vom Neuen Testament her? Denn wir sollen doch unsere Feinde lieben, ihnen Gutes tun, für sie beten, sie segnen, wenn sie uns fluchen. Aber wie mache ich das, wenn ich das nicht empfinde? Und Folgendes steht mir vor Augen. In unserem Leben gibt es Feinde. Und in unserem Leben gibt es Gefühle von Ärger und Hass. Auch bei uns Christen. Das ist so. Da sollen wir ehrlich sein. Und das geht manchmal so weit, bis dahin, dass man dem anderen den Tod wünscht. Stimmt das? Würde vielleicht mancher erschrecken. Bei den Jüngern war das so. Die kamen zu einem Dorf und das Dorf wollte sie nicht aufnehmen. Und die Jünger sagen, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Bring sie alle um. Jesus hat sie nicht gemaßregelt. Ihr seid doch, na doch, er hat sie schon. Er hat gesagt, wessen Geistes Kind seid ihr? Aber er hat sie nicht gleich in den Boden gestampft, weil sie das so wollten. Und mir stand vor Augen, wir Menschen kommen an Grenzsituationen bis dahin zu Hassgefühlen. Und die Frage ist dann, wie kann ich Feinde lieben, wenn ich sie hasse, wenn sie mich ärgern? Wie kann ich den Chef lieben, wenn er mich ärgert? Oder den Lehrer oder die Eltern oder die Kinder oder wen auch immer. Und mir ging dann auf, als ich über diese Verse nachdachte, dass man von David etwas Wichtiges lernen kann. Wir dürfen ehrlich sein und mit unseren Gefühlen zu Gott kommen. Was ich bei ihm sehe und was er mir zeigt, ist, mit dem Hass und dem Ärger, den man empfindet, nicht bei sich zu bleiben oder den ständig zu streuen an andere, das können wir gut. Passt auf, dass nicht eine bittere Wurzel aufwächst und viele verunreinigt werden. Passiert ja zu oft. David zeigt, es ist wichtig, mit allem, was wir empfinden, zu Jesus zu kommen, zu Gott zu kommen. Er ist die Anlaufstelle für diese Situation und Gefühle. Und wenn wir ihm das sagen, auch ehrlich ausdrücken, was wir empfinden, geben wir ihm die Gelegenheit, unser Herz zu verändern. Und dann kann er uns wirklich diese Liebe geben, die auch die Feinde dann aufrichtig liebt. Und das ist nicht Heuchelei oder aufgesetzt. Aber das ist ein Prozess und das muss Gott uns schenken. Und es gibt noch etwas anderes, was mir auch vor Augen stand und steht immer wieder, weil, ja, wir Christen sind lieb und wir vergeben und kein Hass und keine negativen Gefühle, aber es gibt so etwas, es gibt noch etwas anderes wie Rache. David bringt die Feinde Gott und er übergibt sie Gott und gibt Gott die Möglichkeit, an seinem Herzen zu handeln. In Offenbarung 6 gibt es eine Stelle, und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht waren um des Wortes Gottes willen und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen. Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Gott selbst wird einmal rächen. Und die Heiligen werden nicht verurteilt, dass sie das sagen, sondern sie übergeben das Gericht Gott. Ich muss an eine Geschichte denken auf der Rückfahrt. Eine wahre Geschichte aus Frankreich, ich denke aus der Zeit der Hugenotten. Die Verfolger der Christen kamen zu einem Gutsherr, Schloss, du kennst die Geschichte, und die wollten den Gutsherr fangen, haben aber nicht können. Da haben sie seine Frau genommen und ihre Füße ins Feuer gesteckt, im Kaminofen, und Stück für Stück verbrannt, bis sie starb. Und sie hat ihren Mann nicht verraten. Es ist furchtbar. Der hatte sich versteckt, der war geflohen oder war weg oder war nicht da. Und eines Tages nach vielen Jahren kommt zu diesem Schloss, zu diesem edlen Haus, ein Reiter und sucht Quartier. Und der Hausbesitzer gibt ihm Quartier. Dieser Reiter war der, der die Frau umgebracht hatte und die Frau zwingen wollte, ihren Mann zu verraten. Dieser Reiter wusste aber nicht, dass der in diesem Haus, er hatte vergessen, dass das in diesem Haus war und wusste auch nicht, wer der Besitzer war. Aber der Besitzer hat ihn erkannt. Er nahm ihn auf, gab ihm Abendbrot, gab ihm ein Zimmer Und der Mann war so unruhig. Er kannte dieses Haus. Er wusste, da war irgendwas. Und dann fiel ihm heiß ein, was passiert war. Auf einmal erkannte er es im Haus des Mannes, dessen Frau umgebracht hatte. Und dann bekam er die Angst. Und hat eine Truhe oder einen Schrank vor die Tür gestellt, damit keiner ins Zimmer kann. Er hat Angst gehabt. Am nächsten Morgen, er wacht dann auf, wenn er überhaupt geschlafen hat. Der Gutsbesitzer serviert ihm das Frühstück und entlässt ihn. Er reitet weg, froh weg zu sein. Und kurze Zeit später sieht er ein Pferd hinter sich herrennen, ein Reiter, der mit großem Tempo hinter ihm hergaloppiert, ihn einholt und dann nur einen Satz sagt, der Besitzer dieses Schlosses: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und geht zurück. Er hat es Gott übergeben. Ich bin davon nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, im Himmel werden wir alle selig, selbst der Teufel wird noch selig. Das, die Lehre gibt es unter Christen. Das glaube ich nicht. Wenn das wahr ist, dann braucht man keinen Glauben. Man kann jeder machen, letzte Schweinerei erleben, das macht alles nichts mehr. Wird ja doch jeder selig. Das glaube ich nicht. Nein, Feinde sind was Reales. Israel ist angefeindet. Christen werden angefeindet und verfolgt. Gemeinde wird, das ist der erste Level nur, angefeindet durch Dreck, sage ich mal. Das ist der erste Level. Ihr kennt das ja bei Spielen, elektronischen Spielen gibt es verschiedene Level, verschiedene Stufen. In Nordkorea ist der letzte Level an Christenverfolgung. Bei uns ist der erste, könnte man sagen. Aber das sind alles diese Dinge. Gott selbst wird einmal gerecht richten. Und David sagt ehrlich zu Gott, was er empfindet, schüttet sein Herz aus. Und dann, auch das ist ein Licht in dieser Kette. Und dann das letzte Licht in der Kette. David bittet etwas sehr Interessantes und Wichtiges zum Schluss. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Was mir daran aufgefallen ist, zunächst einmal bei mir selber fällt mir auf und auch bei anderen, wenn Menschen Unrecht tun und ich so richtig in Fahrt komme, mich über sie aufzuregen, wie schlimm sie sind, je mehr ich in Fahrt komme, je bunter ich beschreibe, was sie Böses machen, desto besser fühle ich mich. Denn das würde ich ja nie tun, denke ich. Ich bin viel besser. Aber so ist das. Hör dir Gespräche an, achte auf dich selbst. Über Politiker kann man so scholl herziehen. Sicher gibt's da Dinge, die man sagen kann. Oder über den Chef, über den Kollegen, über den Nachbarn oder über sonst jemanden. Das ist mir aufgefallen. Man fühlt sich im Recht. Und interessant finde ich auch hier bei David, nachdem David das alles gesagt hat über die Feinde, schließt er nicht ab bei Gott: Gott, ich bin gut. So wie der Pharisäer im Tempel. Er betet: Gott, ich danke dir, dass ich besser bin wie der andere, dieser Zöllner, dieser Halunke, dieser Räuber, der nicht wagte, hochzugucken. Ich, und dann fängt er an aufzuzählen, was er alles Gutes macht. Toll, Gott, ich bin toll. Und so waren ja auch diese Leute überzeugt. Fromme Juden waren überzeugt. Gott hat ein Like. Gott sagt ja. Und interessant, David schließt nicht ab in dieser Weise, sondern auch bei dem, was er in Bezug auf die Feinde sagt, er ist sich selbst bewusst: Ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich übersehe mein Leben nicht. Ich übersehe meinen Lebensweg nicht. Ich bin in der Gefahr, vom Weg abzukommen, ohne es zu merken. Das hält er für realistisch. Er ist nicht selbstsicher. Und deshalb sagt er zu Gott: Gott, erforsch du mich. Nimm dein geistliches Röntgengerät und guck in mein Herz und guck die Abgründe und Motive und Gedanken meines Herzens. Und wenn du siehst, dass ich nicht richtig laufe, dann zeig du mir den Weg. Ich bin nur ein Schaf, sagt David. Eine gute Haltung. Herr, führe du mich. Wir haben jetzt in Litauen, wir haben immer wieder bewusst gebetet, Herr, leite uns durch deinen Geist. Bei den Einsätzen. Das war für mich so ein bisschen schwierig. Ich fand das so ein bisschen aufgesetzt. Manchmal habe ich gedacht, wozu soll ich das eigentlich beten? Für mich ist doch sowieso klar. Wir haben doch alles vorbereitet. Das läuft doch. Ist doch eigentlich wichtig. Ist doch, wozu soll ich das beten? Und doch bewusst gebetet, Herr, leite uns durch deinen Geist. Man wird ja manchmal selbstsicher. Oder ist in der Gefahr, das zu werden. Und das war hochinteressant. Wir hatten verschiedenste Einsätze in Kindertagesstätten und Schulen. Und jeder Einsatz lief ein bisschen anders. Wir haben die einzelnen Teile, Lieder, Geschichte, Bewegungslieder von den Jugendlichen, geistiges Bewegungslied, das haben wir alles mit eingebaut, aber immer wieder anders. Wenn wir Schema F durchgezogen hätten, wären bestimmt irgendwo Kinder gelangweilt gewesen. Aber Gott hat uns Gnade gegeben, dass wir durch kleine Veränderungen das Programm so gestalten konnten, dass sie wach waren und zuhörten. Und dabei waren. Da muss man sensibel sein. Also, und da verstehe ich auch dieses Gebet. Und ich, das ist für unser Leben auch wichtig. Für unseren Alltag. Das können wir immer wieder beten. Erforsche mich, Gott. Erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne, wie ich es meine. Ob es wirklich gut ist, was ich meine. Und schau du, ob ich auf bösem Weg gehe. Ob ich in der Gefahr bin, Schlechtes zu reden, Böses zu denken und leite mich auf ewigem Weg. Er wird es tun. Das dürfen wir bitten. Bis zum Ziel. Und auf dem Weg dahin uns befähigen, für Menschen ein Zeugnis zu sein. Auch da, wo wir sind. Ich fasse zusammen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jahreslosung. Und dann diese Lichterkette als Abschluss. Herr, du weißt alles über mich, sogar schon im Voraus. Herr, du bist heilig. Selbst wenn ich nicht würdig bin, bei dir zu sein, willst du mich bei dir haben. Du vergibst mir, richtest mich auf. Und selbst die dunklen Stunden in meinem Leben sind bei dir hell. Herr, du hast mich geschaffen und wunderbar gemacht und schon gesehen, bevor ich gezeugt und geboren war. Herr, wenn ich versuche, deine Gedanken, dich zu verstehen, ich schaffe es nicht, dich zu erfassen. Aber eins erkenne ich bin bei dir und das ist genug. Herr, wenn Feinde in meinem Leben sind und ich gefühlsmäßig nicht mehr klarkomme, dann darf ich zu dir kommen und ehrlich sein, und du veränderst mein Herz. Herr, und das ist das Letzte, ich übersehe meinen Lebensweg nicht, aber du, ich bitte dich um deine gute Führung. Eine Lichterkette von Wahrheiten. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir haben Adventszeit, Weihnachtszeit. Überall sind die Lichterketten, auch hier vor der Tür, auf diesem Platz oder so, ja, auf diesem großen Platz, an den Bäumen und auch, und Herr, auch, nicht auch, sondern das eigentliche Licht bist du. Und ich danke dir, dass du auch du uns Lichterketten gibst, auch jetzt hier durch diesen Psalm 139, dass wir den mitnehmen dürfen in unseren Alltag, daran denken. Und dass du diese Lichter immer wieder neu anzündest, auch in unserem Leben, wenn es dunkel ist, dass wir das erkennen, dass wir Kraft haben, immer wieder aufzustehen, Mut haben, weiterzugehen, den Weg mit dir, selbst erleuchtet werden von dir, von deinem Wort, Herr, aber auch gestärkt, das Zeugnis von dir weiterzugeben in eine dunkle Welt. Dazu hast du uns gesandt und dazu befähigst du uns auch. Und Herr, du gebrauchst uns nicht nur als Mitarbeiter, wir selber sind dir kostbar, jeder einzelne von uns. Und ich bitte dich, lass uns das immer wieder neu erkennen, Herr. Amen.